Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Heute früh hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Heute nun schon zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen. Wir berichten gleich aus Berlin. Danach blicken wir nach Thüringen und versuchen zu erklären, warum in Südthüringen der in Berlin lebende und aus NRW stammende Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen womöglich für den Bundestag kandidieren soll. Und im benachbarten Sachsen-Anhalt gibt es Ärger, da blicken wir auch hin. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU macht Stimmung gegen das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes. Seit heute früh mit Sonnenaufgang haben zahlreiche gläubige Muslime in aller Welt mit dem Fasten begonnen. Heute startet der Fastenmonat Ramadan, der bis Mitte Mai andauert. Musliminnen und Muslime sind dazu aufgerufen, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang enthaltsam zu sein, nichts zu essen, nichts zu trinken, stattdessen innezuhalten und zu beten. Nach Sonnenuntergang aber, und auch das gehört zum Ramadan, darf das Fasten gebrochen werden. Und das tun viele Muslime in geselliger Runde. Der Fastenmonat ist daher auch ein Monat der Einladungen und der Geselligkeit. Und umso trauriger ist es dann natürlich, dass der Ramadan nun schon zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen abgehalten wird. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer Berlin-Korrespondentin, Luise Sammann. Sie haben ja zahlreiche Kontakte in die muslimische Community in Berlin. Wie begehen die Musliminnen und Muslime denn den Fastenmonat in Corona-Zeiten?
Also sie begehen ihn, aber sie begehen ihn tatsächlich eingeschränkt, das muss man schon so sagen. Man muss sich ja klar machen auch, dass der Ramadan nicht nur jetzt für strenggläubige Muslime eine besondere Zeit ist, sondern auch für viele, die ich eher als muslimisch sozialisiert so bezeichnen würde. Also die sonst vielleicht gar nicht unbedingt in die Moschee gehen, aber im Ramadan dann eben doch fasten oder vor allem eben auch diese gemeinsame Zeit genießen mit den Familien, diese großen Essen mit Bekannten, das nächtelange Beisammensitzen, dass man ja dann auch in, ich sag mal, muslimisch geprägten Stadtteilen wie bei uns hier Berlin-Neukölln beobachten kann. Ich habe mal heute noch mich auf dem Markt hier umgeschaut und dort auch mit der türkischstämmigen Gülhanım darüber gesprochen. Wir hören sie mal.
Es ist eher eine Ruhe in den Straßen und vorher war das sehr lebhafter und sehr aktiver und das fehlt natürlich. Es ist auch eine ganz andere Stimmung da, dass sie gemeinsam halt sich vorbereiten auf den Ramadan. Ja, gemeinsam viel mehr abends dann Zeit verbringen. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht der Fall sein und das wird man auch hier spielen.
Ja, genau, es wird nicht der Fall sein und es wird zum zweiten Mal, Sie sagten es, zum zweiten Mal ja schon nicht der Fall sein.
Das heißt, es sind aber auch gar nicht unbedingt die religiösen Aspekte des Fastenmonats, die jetzt eingeschränkt sind, sondern eher die sozialen.
Ja, man kann natürlich sagen, das Fasten und das Beten an sich, das sind Dinge zwischen einem Menschen und seinem Gott. Also das kann man auch im stillen Kämmerchen machen und auch unter Corona eigentlich. Aber es gehört doch auch für die religiösen Muslime dieses in der Moschee zusammenkommen eindeutig dazu. Iman Reimann vom Deutschen Muslimischen Zentrum sagte mir dazu das Folgende.
Uns fehlt das gemeinsame Zusammenkommen. Wir haben immer feste Termine gehabt im Ramadan, um das Fastenbrechen gemeinsam durchzuführen. Das können wir jetzt nicht, selbst wenn 15 Personen bei uns in die Räume dürfen mit dem dazugehörigen Abstand, darf es ja keine offenen Speisen geben. Und das ist irgendwie zu schräg. Also wenn man mit so abgepackten Essen da sitzt, also das macht keinen Spaß.
Ja, also solche großen Veranstaltungen, die fallen tatsächlich einfach eben aus. Und das ist schon ein großer Unterschied. In bestimmten heiligen Nächten im Ramadan, da treffen sich manchmal durchaus Hunderte oder auch Tausende Gläubige in den Moscheen und kommen da zusammen. Und das, ja, werden wir dieses Jahr nicht erleben.
Da fehlt die Geselligkeit. Zu Ostern gab es in den christlichen Kirchen ja durchaus Unverständnis. Wir erinnern uns, als die Bitte an sie herangetragen wurde, Gottesdienste nur online zu begehen. Wie groß ist denn eigentlich die Corona-Müdigkeit bei den Muslimen?
Also die Müdigkeit, die ist, glaube ich, unabhängig von der Religion gleich weit verbreitet sozusagen. Aber was ich bei den Muslimen im Moment ganz stark spüre, bei den Gemeinden, sage ich mal, den offiziellen Vertretern, das ist eine fast schon übergroße Angst, gegen irgendwelche Auflagen zu verstoßen und damit dann sozusagen als schuldig dargestellt zu werden. Also ich weiß zum Beispiel von Moscheen, die sagen, wir dürften ja eigentlich eine bestimmte Anzahl an Leuten jetzt zum Gebet hereinlassen, aber wir tun es gar nicht erst, weil wir solche Angst haben, dass die dann nach dem Gebet vielleicht doch vor der Moschee noch zusammenstehen, womöglich keine Masken aufhaben und es dann eben sehr schnell häufig heißt, die Muslime halten sich nicht an die Corona-Regeln oder gar die Migranten in Deutschland halten sich nicht an die Corona-Regeln. Also diese Angst, die erlebe ich deutlich mehr im Moment als die Corona-Müdigkeit. Mhm.
Nun ist der Ramadan ja auch der Monat, um Gutes zu tun, heißt es. Und oft heißt es auch Spenden. Funktioniert das in diesen Zeiten denn?
Nein, das ist tatsächlich das größte Problem der Gemeinden, würde ich sagen. Die finanzieren sich oft fast ausschließlich über diese Spenden. Die bekommen ja keine Kirchensteuern jetzt vergleichbar wie bei den christlichen Kirchen. Und da sagen mir alle Imame, dass diese Spenden online so nicht erfolgen, sondern das passiert spontan, wenn man zum Beispiel zum gemeinsamen Gebet in die Moschee kommt. Und wenn man dort nicht hinkommt, dann spendet man eben dementsprechend auch weniger. Und da gibt es eine ganze Reihe an Gemeinden, die sagen, sie stehen eigentlich kurz vor dem Bankrott und können deswegen auch Dienste schon teilweise nicht mehr anbieten, die eigentlich vielleicht auch gerade jetzt wichtig wären. Ich denke da zum Beispiel an telefonische Seelsorge und solche Sachen, weil einfach die Kapazitäten nicht mehr da sind.
Sie haben ja eben ein Stichwort genannt, online. Gibt es ähnlich wie in den Kirchen auch Online-Veranstaltungen zum Ramadan?
Ja, das gibt es dort, wo man diese Kapazitäten noch hat, auf jeden Fall. Also ich bin sehr überrascht, wie viel da jetzt online stattfindet. Ich war gestern in einer Moschee, wo ein angehender Imam gerade so eine Grußbotschaft zum Ramadan aufnahm und wirklich perfekt ausgeleuchtet mit angestecktem Mikrofon vor einer professionellen Kamera saß und mir dann auch erklärte, dass sie für den Ramadan in der Moschee jetzt eben Dinge bei Twitter, bei Facebook, bei TikTok und überall posten würden. Also da hat sich wirklich auch in den muslimischen Communities ganz viel getan. Das spürt man und es passt so ein bisschen zu der Grundstimmung, die ich wahrnehme. Also das ist alles doof, das ist nicht das Gleiche wie sonst, aber wir machen jetzt irgendwie trotzdem das Beste draus und lassen uns diese besonderen Tage im Jahr nicht von Corona verderben.
Dankeschön für diese Beobachtungen. Live aus Berlin war das Luise Sammann zum Start des muslimischen Fastenmonats Ramadan.
Gerne.
Die Unionsparteien CDU und CSU haben zurzeit einige Probleme, von der vertrödelten Impfkampagne über die Masken- und Aserbaidschan-Affäre bis zur ungeklärten Kanzlerkandidatur. Ein weiteres Problem der CDU heißt Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige, hochumstrittene Chef des Bundesverfassungsschutzes war mit Äußerungen aufgefallen, die ihn in die Nähe von Rechtsaußenpositionen gerückt haben. Mit relativierenden Aussagen zu den Ausschreitungen in Chemnitz, mit Aussagen zu angeblich linksextremistischen Strömungen innerhalb der SPD, mit Treffen mit AfD-Politikern. Ende 2018 wurde Maaßen dann in den einstweiligen Ruhestand versetzt und ausgerechnet Hans-Georg Maaßen soll nun als CDU-Kandidat für die Bundestagswahl auf den zurückgetretenen Marc Hauptmann folgen, der wegen Maskendeals aus Bundestag und Partei ausgetreten ist. Wie es dazu kommen konnte, hat in dessen Wahlkreis unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard nachgezeichnet.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste.
Mitte Oktober 2019, Landtagswahlkampf in Thüringen. Etwa 40 meist ältere Leute sitzen im Gemeindezentrum Kressehof in Walldorf, einer kleinen Gemeinde im Süden Thüringens, Ortsteil von Meiningen. Hier, südlich des Rennsteigs, hinterm Berg, wie man in Erfurt sagt, wo man das R rollt wie die Franken, hier hat die CDU eine feste Basis. Michael Heim, der die Leute begrüßt, sitzt für sie seit über 20 Jahren im Thüringer Landtag. Für Linke, Sozialdemokraten und Grüne ist er ein rotes Tuch, ein Rechter mit offener Flanke zur AfD. Heim selbst sieht das etwas anders.
Wenn man in der AfD sich von diesem rechtsextremen Gedankengut lösen würde, habe ich zuerst im Blick die Leute, die sie wählen. Und ich sage, diese Wählerschicht kann man nicht ignorieren. Und dann muss es möglich sein, miteinander sprechen zu können.
An diesem Abend aber, zwei Wochen vor der Landtagswahl, hat er Hans-Georg Maaßen eingeladen, der damals seit einem knappen Jahr im einstweiligen Ruhestand war, weil die Bundesregierung ihn nicht mehr als Präsidenten des Verfassungsschutzes haben wollte.
Ich hatte mir dann die Frage gestellt, soll ich als Rechtsanwalt nur noch Geld verdienen und das Leben genießen, wie es Millionen in Deutschland machen? Oder soll ich mich vielleicht mit der Politik beschäftigen? Und ich sage mal, die Parteifreunde in der Werteunion haben mir jedenfalls bei der Entscheidungsfindung ein wenig geholfen.
Hans-Georg Maaßen bleibt in der konservativen Werteunion im Gespräch. Als der Südthüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann wegen der Maskenaffäre Bundestag und Partei verlassen musste, erkennt man das südlich des Rennsteigs als Krise und Chance zugleich. Drei Kreisverbände wollen nun Hans-Georg Maaßen als ihren Wahlkreiskandidaten für die Bundestagswahl im September nominieren. Michael Heim findet die Idee gut.
Ich bin der Meinung, dass Hans-Georg Maaßen in der Tat umstritten sein mag oder er polarisiert. Aber Maaßen ist ja zunächst erstmal nichts vorzuwerfen. Ich habe bislang noch nie von ihm was gehört, was nicht mit CDU-Programm nicht abgedeckt wäre. Und er steht natürlich für einen konservativen Kurs, für bestimmte Dinge, die die CDU in den letzten Jahren einmal ein bisschen auf der Strecke hat liegen lassen.
Und gerade hier im konservativen Südthüringen könnte einer wie Maaßen Stimmen von der AfD zurückerobern, so seine Hoffnung. In drei Kreisverbänden war man sich da relativ einig. Zum Wahlkreis gehört aber noch der Kreisverband Suhl. Einer der beiden amtierenden Kreisvorsitzenden, Matthias Gering, fühlt sich etwas überrumpelt.
Wir sind vorige Woche telefonisch darüber informiert worden von den beteiligten Kreisverbänden Schmalkalden-Meining, Hilbershausen und Sonneberg. Also wir sind in diese Findung des Kandidaten eigentlich gar nicht mit einbezogen gewesen und haben uns eigentlich ganz im Nachhinein danach ausgesprochen, auch diese Kandidatur nicht zu unterstützen.
Maaßen käme von außen und hätte von Südthüringen sicher keine Ahnung.
Ich möchte jetzt nicht um die Vergangenheit von dem Herrn Maaßen, also da stehe ich jetzt nicht in der Materie, das ist immer so eine Sache, die dann gesagt wird, aber im Moment ist mir ein regionaler Kandidat lieber.
Christopher Oter, CDU-Kreisvorsitzender in Hildburghausen, war auch erst skeptisch, als er von dem Vorschlag hörte. Er glaubt aber inzwischen, dass es mangels überzeugender einheimischer Kandidaten besser wäre, mit Maaßen zu gewinnen, als ohne ihn zu verlieren.
So kann man das mit Sicherheit zusammenfassen. Wir haben durch die Maskenaffäre rund um den Kollegen Mark Hauptmann einfach einen Nimbus, den man nicht verkennen darf. Und der Widerhall in Deutschland ist ja nur schwerlich zu überhören. Aber ich sehe in der Polarisierung eben auch eine Chance. Die Zuspitzung, die es bei uns aufgrund der starken AfD-Ergebnisse sowieso gibt, ein Stück weit mehr in den demokratischen Konsens, mehr in die Mitte zu holen. Nicht jeder, der AfD wählt, ist ja gleichzeitig ein Nazi oder jemand, der ganz rechts außen ist, sondern wir müssen natürlich auf die Vernünftigen zugehen und auch den konservativeren Wählerklientel wieder Angebot machen. Das sehe ich den Herrn Maaßen zumindest als integrierende Person.
In Berlin und Erfurt sieht man das etwas anders. Der Landesvorsitzende Christian Hürte muss sich viel Kritik von Parteifreunden anhören.
Die Mehrheit der Mitglieder in der CDU, ich ahne, das gilt auch für Thüringen, glaubt nicht, dass Hans-Georg Maaßen da ein besonders hilfreicher Vorschlag ist. Der ist jemand, der stark polarisiert, und zwar nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Union selbst. Ich halte viele von seinen Sichtweisen und auch seinen Stil für problematisch, weil er damit eben zu stark polarisiert.
Die Nominierung soll Ende April stattfinden.
Jetzt ist es also auf den Weg gebracht. Das neue Infektionsschutzgesetz, das dem Bund in der Corona-Pandemie mehr Entscheidungsgewalt geben soll. Das Bundeskabinett in Berlin hat es heute beschlossen. Es muss allerdings noch von Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden. Wichtige Inhalte sind, ab einer Inzidenz von mehr als 100 sollen Geschäfte schließen. Es treten weitgehende Kontaktbeschränkungen in Kraft und es soll auch Ausgangssperren geben. Aus der Opposition im Bundestag, aber auch aus den Bundesländern und Kommunen gibt es Kritik an diesem Gesetz, unter anderem aus Sachsen-Anhalt, wo das Kabinett heute ebenfalls über Corona-Maßnahmen beraten hat und wo Ministerpräsident Rainer Haseloff sich soeben geäußert hat. Aus Magdeburg zugeschaltet ist unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. Was hat Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU denn gesagt? Hat er seine Kritik am Infektionsschutzgesetz wiederholt?
Nein, das hat er nicht, beziehungsweise er hat es noch nicht getan, denn die Kabinettspressekonferenz läuft ja erst seit ein paar Minuten. Das hat so ein bisschen mit Verspätung begonnen. Und Haseloff hat erstmal den Zeitplan für die nächste Woche vorgestellt. Er ist ja auch Bundesratspräsident und ist da auch für die Termine natürlich mit zuständig. Also es wird wohl nächste Woche Mittwoch, spätestens Donnerstag der Fall sein, dass dort über das Bundesinfektionsschutzgesetz entschieden wird. Und die kritische Frage in Sachsen-Anhalt war ja, macht das Land eine neue Verordnung oder macht es das nicht und wartet erstmal ab? Und das wurde jetzt entschieden. Die jetzige Pandemieverordnung wird um 3 Wochen verlängert. Und die kritische Frage war ja, was tun wir denn? Was machen wir mit den Modellprojekten im Tourismusbereich im Harz? Die Öffnung der Außengastronomie dort. Und da hat der Ministerpräsident Folgendes gesagt.
Und wir haben im Sinne des Vertrauensschutzes uns darauf verständigt, dass wir diese Rechtssituation bis zum endgültigen Vorliegen des Bundesgesetzes, was ja immer dann sozusagen übergeordnet greift, entsprechend belassen, aber keine neuen Genehmigungen erteilen.
Ja, das ist die Sache mit den Modellprojekten hier, die ist ja anders als im Bund geregelt. Die Modellprojekte dürfen starten bis zu einer Inzidenz von 200 und die Landesinzidenz, die steht momentan bei 180. Also die sind gewaltig auf der Kippe und da hat der Ministerpräsident jetzt eben gerade verkündet, wir machen es so, die jetzigen dürfen noch laufen, aber es wird keine neuen geben.
Nun ist Rainer Haseloff, der sich ja im Vorfeld kritisch geäußert hat, vor allen Dingen in Bezug auf die Ausgangssperren, pikanterweise auch aus der CSU und Parteifreund von Kanzlerin Merkel, die sich das Hin und Her zwischen den Bundesländern nicht mehr anschauen will. Warum verhält er sich so skeptisch in Bezug auf dieses Infektionsschutzgesetz?
Es sind verschiedene Dinge. Also zum einen sagt ja Haseloff, erstmal muss der Bund selbst an bestimmten Schrauben drehen, bevor er den Ländern Macht und Einfluss wegnehmen will. Zum Beispiel internationale Reisen, Mallorca-Flüge. Das ist Haseloff ja schon ein Dorn im Auge. Eine flächendeckende Testpflicht in den Betrieben zum Beispiel. Auch die müsse der Bund ja erstmal durchsetzen. Und auch mehr Impfstoffversorgung. Auch dafür ist der Bund zuständig. Und da sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident, Bund, liefer doch erstmal. Das ist die Sachargumentation und dann kommt hinzu, in Sachsen-Anhalt wird in weniger als 2 Monaten gewählt. Ein Ministerpräsident, der da freiwillig das Heft des Handelns aus der Hand gibt, das kommt vor allem bei der eigenen CDU-Fraktion nicht gut an. Das sind ja genau diese Klientel, die sie da vertreten, kleine mittelständische Betriebe, die immer noch keine Novemberhilfen haben. Also die CDU-Fraktion besteht ja auch aus Friseurmeistern, Dachdecker oder Fahrschulinhabern. Natürlich sagen diese Parlamentarier, Leute, wir haben Öffnung vor Ort versprochen, wir müssen da Wort halten.
In Sachsen-Anhalt regiert noch bis zum Juni eine schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition, die sich in Sachen Pandemiebekämpfung durchaus nicht einig war in der Vergangenheit. Bekommt Haseloff da auch Gegenwind?
Ja, vor allem von den Grünen hier innerhalb der Kenia-Koalition. Die wünschen sich schärfere Corona-Regeln, auch ein Runterfahren mit dem Bund. Und die Spitzenkandidatin hier in Sachsen-Anhalt hat den Ministerpräsidenten Haseloff vor kurzem einen, Zitat, Geisterfahrer genannt, weil er eben an Modellprojekten festhalte, obwohl die Landesinzidenz schon so hoch ist. Was noch hinzukommt, Halle an der Saale, da war es gestern so, in den 5 Kliniken gab es kein einziges freies Intensivbett mehr. Also da ist die Lage vor allem im Süden von Sachsen-Anhalt ziemlich auf der Kante. Naja, und die CDU sagt, ihr Grüne sitzt doch mit am Kabinettstisch und überhaupt, wie redet ihr mit dem Landesvater? Also da sind die Fronten verhärtet, wie sie schon so oft verhärtet sind. Die SPD ist da irgendwo dazwischen. Naja, und das ist jetzt eine Situation, die sich, denke ich mal, auch noch weiter auch zuspitzen wird in den nächsten Wochen, denn der Wahlkampf geht ja gerade erst richtig los.
Nun muss ja das umstrittene Infektionsschutzgesetz noch durch den Bundestag und auch durch den Bundesrat. Und was bedeutet dieses Hickhack in Magdeburg denn für die Abstimmung in der Länderkammer? Wie wird sich Sachsen-Anhalt im Bundesrat verhalten?
Ja, das ist ja ein Einspruchsgesetz. Das heißt, Sachsen-Anhalt müsste aktiv ein Veto einlegen. Und das wird es nach meiner Auffassung und auch nach der jetzigen Lage in der Kenia-Koalition wahrscheinlich nicht tun, weil sie ja selbst sich nicht ganz grün sind, beziehungsweise die Grünen und die CDU sind sich nicht einig. Und da denke ich mal, dass sich die Kenia-Koalition oder das Land Sachsen-Anhalt in dem Fall Stand jetzt enthalten wird.
Dankeschön. Live aus Magdeburg waren das Einschätzungen von unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Und wir von Deutschland heute verabschieden uns. Heute hatten wir Beiträge aus Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt im Programm. Danke fürs Zuhören. Die Kolleginnen von Campus und Karriere sind gleich dran und sie befassen sich mit der Frage, warum simple Ventilatoren in Schulklassen auch eine Hilfe bei der Pandemie-Eindämmung sein können. Mein Name ist Ute Reckers. Auf Wiederhören.